Wir haben uns mit dieser Veranstaltungsserie dem Thema Innovation gewidmet, denn Innovation heißt, andere Perspektiven einzunehmen. Wir wollen die Vielfalt von Innovationen und insbesondere deren konkrete Umsetzung in Gesellschaft und Wirtschaft zur Diskussion stellen und Ihnen heute Innovationen im Tourismus vorstellen und was die Wirtschaft daraus lernen kann. Darüber werden wir heute noch mehr erfahren. Die Innovation Night, meine sehr geehrten Damen und Herren, von ihr sollen Impulse ausgehen, welche die Innovationskraft stärken, die Netzwerke schaffen und festigen sowie eine Bewusstseinsveränderung unterstützen. Letztlich wollen wir Veranstalter einen Beitrag leisten zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Vorarlberg. Nun zu unserem heutigen Referenten. Dr. Manfred Kohl stammt aus Villach. Er hat ein Wirtschaftsstudium an der Wirtschaftsuni Wien absolviert. Anschließend war er Mitarbeiter im Institut für Fremdenverkehrsentwicklung in Wien, im Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer und bei der Edinger Tourismusberatung in Innsbruck. Seit 1980 ist er geschäftsführender Gesellschafter der Kohl und Partner Tourismusberatung, gerichtlich beeideter Sachverständiger für den Tourismus, Lehrbeauftragter der Uni Klagenfurt, UN-WTO-Experte und Assessor nach dem EFQM-Exzellenzmodell. Seine Spezialgebiete, und hier ist die Verbindung zur heutigen Veranstaltung, sind Innovation, Strategieentwicklung und Kooperationsmanagement. Durch seine 30-jährige Beratertätigkeit für den Tourismus und die Freizeitwirtschaft hat Manfred Kohl einen sehr breiten Branchenüberblick. Er ist zudem auch Trainer und Buchautor. Sein Unternehmen arbeitet international und ist spezialisiert auf Hotels, Tourismus und die Freizeitindustrie. Sitz des Unternehmens, das sogenannte Headquarter, ist in Villach. Und es gibt Niederlassungen in Wien, München, Stuttgart, Südtirol, Budapest, Bukarest und Sofia. Mehr über seine Projekte werden wir aber dann in seinem Vortrag hören. Nach seinen Ausführungen wird Herr Kohl gerne Ihre Fragen beantworten. Und ich darf Sie schon jetzt zu einer anschließenden Diskussionsrunde einladen. Somit darf ich Sie, Herr Kohl, auf die Bühne bitten und das Wort an Sie übergeben. Und Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wünsche ich einen interessanten und sehr spannenden Vortrag. Und lassen Sie uns doch gemeinsam einmal mit unserem Referenten über den Tellerrand blicken.
Ja, grüß Gott, meine Damen, grüß Gott, meine Herren. Jetzt bin ich schon so ausführlich vorgestellt worden, obwohl ich ein paar Folien mitgebracht habe, weil ich einfach ein bisschen was zu unserem Unternehmen sagen wollte. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist für mich eine Herausforderung, einmal vor einer überwiegenden Zahl von Nicht-Touristikern zu sprechen. Normalerweise halte ich immer Referate vor Touristikern. Und ich freue mich wirklich auf diese Herausforderung, bin auch gespannt, ob bei der Diskussion der eine oder andere Widerspruch oder die Bestätigung unserer Gedanken kommt. Zu einigen von Ihnen hier in der Runde haben wir von Kohl & Partner aus beruflichen Kontakt. Ich werde einige persönlich nicht kennen, aber ich weiß das von der Anmeldeliste. Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit bei dieser Gelegenheit. Sie hören also von mir ein paar Aspekte aus der Dienstleistungswirtschaft. Und vielleicht gelingt es, ein paar Bögen zu spannen in Ihre Branche oder vielleicht nehmen Sie ein paar Praxisbeispiele, die ich schildern werde, zum Anlass, um mal darüber nachzudenken, was könnte denn das in meiner eigenen Branche bedeuten. Sie haben schon sehr viel, 22. Innovation Night, Sie haben schon sehr viel über Innovation gehört. Ich habe mir gedacht, ich bringe einfach Beispiele mit und wir werden anhand von diesen Beispielen uns anschauen, wie schaut es im Tourismus mit Innovationen aus und was kann man auf andere Wirtschaftsbereiche übertragen. Noch einmal kurz jetzt zu meiner Vorstellung. Sie haben schon gesagt, wir sind, wir arbeiten international. Was vielleicht noch wichtig ist, ein Kunde von uns in Graz hat es vielleicht so auf den Punkt gebracht. Er hat zu uns gesagt, wir kommen zu euch oder ich komme zu euch, weil ihr nicht nur fachlich kompetent seid, sondern weil ihr auch menschlich kompetent seid. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist eine Leitphilosophie in unseren Unternehmen, diese Kombination aus fachlicher Kompetenz und menschlicher Kompetenz. Denn wir sind überzeugt, wir können dann nichts umsetzen, wenn die menschliche Kompetenz nicht da ist. Also wenn wir den menschlichen Draht nicht finden zu jenen, die das umsetzen sollen. Und die Umsetzung ist uns ein ganz großes Anliegen. Ja, steigen wir ein in das Thema. Da steht jetzt so verwurzelt oben irgendwie, die Zukunft wird nicht mehr so sein, wie sie einmal war. Ich habe mir überlegt, was lernen wir wirklich jetzt im Hinblick auf Innovation, was lernen wir wirklich aus der Krise? Und mir sind irgendwie so drei Punkte eingefallen. Das Erste, was wir lernen, es kann nicht immer aufwärts gehen. Also das sieht der Tourismus am besten jetzt zum Beispiel im Winter. Und ich hoffe, wir fangen nicht zum Klagen an, wenn es jetzt im Winter vielleicht 3-5% Nächtigungen weniger gibt und wir haben die letzten 15 Jahre lang Steigerungsraten gehabt. Das Zweite, was wir lernen, wir haben gelernt, darüber nachzudenken, wie müssen wir uns vorbereiten auf eine Zeit, wo es bergab geht. Also Alarmpläne zu machen mit -10%, Alarmpläne zu machen mit -20%. Wir haben zum Beispiel für das letzte Jahr 2009 mit unseren Kunden zum Teil -10% hinunterbudgetiert, weil wir befürchtet haben, dass der Sommer sehr schlecht wird. Die Unternehmen haben alle gespart, ein Jahr lang, der Umsatz ist gleich geblieben und die meisten haben das beste Betriebsergebnis aller Zeiten eingefahren. Also Alarmpläne zu machen ist schon sehr gut und dann hoffen wir natürlich alle, dass sie nicht eintreten. Und das Dritte, was wir gelernt haben aus der Krise, heißt, gerade dann, wenn alle den Kopf hängen lassen, gerade dann Gas geben. Und das betrifft Innovationen, vor allem viele kleine Innovationen ganz besonders. Also wir versuchen das auch in unseren Unternehmen zu machen. Und die Mitarbeiter, da sehen wir ja, die Mitarbeiter sind gerade in Zeiten von Krisen, sind sie zu Veränderungen bereit, die sie sonst vielleicht nicht mitziehen. Und wenn sie das alles nicht wollen, dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Denken Sie an den Paul Watzlawick. Der Paul Watzlawick, den haben Sie vielleicht schon einmal gelesen, das wunderbare Büchlein Anleitung zum Unglücklichsein. Der Paul Watzlawick ist übrigens ein Villacher, auf das ich sehr stolz bin. Ist in Amerika groß geworden. Der Paul Watzlawick hat gesagt, wenn du wirklich untergehen willst, ja, dann musst du drei Dinge machen. Erstens, alles gleich wie alle anderen. Zweitens, auf die Regierung hoffen. Und drittens hat er gesagt, ganz davon überzeugt sein, dass es bergab geht. Und wenn man die drei Grundsätze einhält, dann geht es garantiert bergab. Also für alle jene, die wirklich den Kopf verlieren wollen, am besten Paul Watzlawick lesen, Anleitung zum Unglücklichsein. Ein köstliches Büchlein, ganz dünn, auch unter schwersten beruflichen Belastungen zu schaffen. Im Tourismus, wenn wir über Innovationen denken, denken wir oft über ganz große Dinge nach, oder? Es entstehen oft ganz große Dinge und wir müssen uns ja wirklich fragen, sozusagen größer, frecher, billiger, Ist das die Lösung im Tourismus? Sind das die Innovationen im Tourismus? Zum Beispiel diese Wahnsinnsbäder, die jetzt zum Beispiel in Asien entstehen. Da haben wir ein künstliches Meer in Japan mit Palmen, Sandstrand und natürlich auch einen künstlichen Himmel. Also Riesendinger. Oder natürlich auch, wir denken ja, in vielen Regionen wird über künstliche Erlebniswelten nachgedacht. Oder Skifahren in Dubai. Übrigens, die Skihalle in Dubai hat die meisten Eintritte nicht mit Skifahrern, sondern mit Leuten, die einfach hineingehen, um den Schnee und die Kälte zu erleben. Aber wir müssen uns wirklich fragen, sind das die Projekte, große innovative Projekte, die uns im Tourismus weiterbringen, oder sind es eigentlich andere Dinge, besonders im Alpenraum? Eines ist sicher, bei uns, meine Damen und Herren, und überall auf der Welt, unsere Kunden oder Gäste, unsere Kunden lieben innovative Unternehmen. Das müssen wir uns wirklich immer wieder vor Augen halten. Also im Tourismus ist es so, wenn heute ein Gast in ein Hotel fährt, beim Hinfahren mit dem Auto, oder denkt er schon darüber nach, was werden die heuer Neues haben. Und wenn er heuer nichts Neues hat und nächstes Jahr nichts Neues hat, dann sagt er, hey, was machen denn die? Also da sieht man am besten, Kunden lieben innovative Unternehmen. Denken Sie daran, wenn Sie in eine Bäckerei gehen, Sie gehen in eine Bäckerei rein, und die haben da einen 6-Kornspitz, dann haben sie einen 12-Kornspitz und wahrscheinlich haben sie bald einen 24-Kornspitz. Die lassen sich unheimlich viel einfallen, und obwohl die meisten Kunden immer nur die gleichen Semmeln und das gleiche Brot kaufen. Aber sie würden heute in der Bäckerei nicht mehr reingehen, wenn dort keine ständigen Innovationen wären. Und so geht es uns. Und Ein Psychologe hat einmal zu mir gesagt, das knabbert am Selbstwertgefühl. Wenn wir in einen Betrieb gehen, in dem es keine Innovationen mehr gibt und wir das als Kunden wahrnehmen, dann denkt man sich, oh, bin ich doch vielleicht falsch am Platz, weil ich bin ja selber so beweglich und innovativ. Also das knabbert am Selbstwertgefühl, wenn wir Unternehmen sind, wo es keine laufenden Innovationen gibt. Also Gäste und damit natürlich auch Kunden lieben Innovationen. Und wir, wenn wir jetzt bei Innovationsprozessen an die Dinge herangehen, dann orientieren wir uns immer an dieser Pyramide der Gästezufriedenheit. Sie kennen das, da unten ist der Grundnutzen, der Erwartete, das Erwünschte, das Unerwartete. Also wo dann der Gast sagt, oh, das ist ja besser als erwartet. Vielleicht aber dazu ein paar Beispiele. Der Bademantel im Wellnesshotel, der war vor kurzer Zeit noch etwas, was man sich vielleicht erwünscht hat, aber nicht erwartet. Heute ist es so, wenn Sie in ein Wellnesshotel gehen, dann muss der Bademantel da sein. Das heißt, es sickert das, was wir oben an Innovationen hineingeben, was eine Zeit lang das Unerwartete ist, was eine Zeit lang das Tolle ist, sickert herunter bis hinunter zum Grundnutzen oder zumindest bis zu der Ebene, wo er sagt, das haben wir ohnehin erwartet. Oder vielleicht ein Beispiel, das ich erlebt habe in einem sehr schönen Ferienhotel. Die haben am Mittwoch immer so ein tolles Fischbuffet. Ich stehe am Buffet, neben mir ein deutsches Ehepaar und das Fischbuffet ist wirklich großartig mit so einem Schwertfisch, der so hochgebunden ist und einer Eistruhe, wo die Austern drinnen liegen, von unten beleuchtet. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und wir stehen da vor dem Buffet, ich bin überwältigt, weil das gibt es nicht so oft. Und neben mir steht ein deutsches Ehepaar und sie sagt, schön, nicht? Und er sagt, ja, aber jedes Jahr das Gleiche. Und das ist das Problem. Wir können oft die Dinge so gut machen, wenn wir nicht ständig eine Innovation reinbringen, sagen die Leute, gewöhnen sich dran und sagen, da ist nichts Neues. Das ist zum Beispiel in der Hotellerie mit dem Frühstücksbuffet so, das kann 12 Meter lang sein. Ja? Aber wenn nicht immer wieder was Neues ist, sagen die Leute dann bald, upsala, nichts Neues. Also darüber nachzudenken, bedeutet, wir müssen immer wieder oben hineinfüttern in das Unerwartete. Das heißt, Investitionen oder Innovationen, vor allem auch in Dienstleistungsbereichen, die der Gast nicht erwartet. Vielleicht einmal denken wir mal darüber nach, wo könnte man ansetzen mit Dienstleistungen, wo der Kunde nichts erwartet? Oder wo könnte man ansetzen bei nicht erwarteten Dienstleistungen? Ich halte ja diesen Markt der Aufmerksamkeit für einen der größten Märkte überhaupt in der Zukunft. Den Leuten mehr persönliche, individuelle Aufmerksamkeit zu geben. Also das Care. Das Schlimmste ist ja, I don't care. Ja, oder they don't care. Wenn man beim Betrieb sagt, denen ist alles wurscht, das ist das Schlimmste, was man beim Betrieb sagen kann. Ein Wiener hat einmal zu mir gesagt, jetzt bin ich daheim ein Würstel, dann bin ich im Büro ein Würstel und jetzt bin ich im Hotel auch noch ein Würstel. Das heißt, diese mangelnde Aufmerksamkeit, ja, die er bekommt, das ist ein Riesenmarkt, glauben Sie mir das. Und ich werde ein paar Beispiele erzählen. Ich war in einer Boutique, Kaufhaus ein, eine Dame neben mir niest, ja, auffällig. Und da geht eine Mitarbeiterin von der Boutique hinten rein, kommt heraus mit einem Glas Wasser und einer Vitamin-C-Tablette und sagt, das wird Ihnen gut tun. Meine Damen und Herren, das ist so sensationell, dass man sich fragt, war das jetzt zufällig eine Idee dieser Mitarbeiterin oder hat das ganze System? Und die haben mich dann erkundigt und die haben gesagt, nein, in unserer Boutique, wenn jemand niest, kriegt er Wasser mit Vitamin C. Das hat System. Und das sind oft so diese kleinen Innovationen, die wir besonders schätzen. Vor allem dort, wo wir die Leistung nicht durchschauen können. Also wenn ich zum Beispiel zur Autowerkstätte fahre, ich kann das nicht durchschauen, ob das wirklich ein guter Service war oder ein schlechtes. Ich bin kein Techniker. Aber eins weiß ich, wenn ich das Auto geputzt Druck kriege und dann ist sogar ein Mineralwasser drin und wo steht gute Fahrt, dann weiß ich, das ist ein Top-Unternehmen. Also überall dort, wo wir die Leistung, eigentlich die Kernleistung nicht wirklich durchschauen als Konsumenten, schätzen wir besonders so kleine Aufmerksamkeiten. Ja, was steht dahinter? Das ist mal ein wichtiger Punkt. Dahinter steht ja ein Wandel in der Gesellschaft, so in Richtung hin, aber das kennen Sie eh alles, in Richtung hin, weg von der Spaßgesellschaft hin sozusagen in eine Phase, manche sagen, der Suche der Sinngesellschaft. Wir sagen lieber, seit 2000 haben wir so die Situation, die Leute kaufen Lebensqualität. Und meine Damen und Herren, in vielen Dienstleistungsunternehmen, und ich glaube nicht nur in Dienstleistungsunternehmen, geht es jetzt darum, Lebensqualität zu verkaufen. Die Leute suchen nach, vor allem im Tourismus jetzt, nach ganz eigenartigen Dingen. Wer verlängert mein Leben? Ja? Wer bringt meine Work-Life-Balance zustande? Und das, obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Wellness-Hotels bei 3 Tagen liegt. Das sind ja oft verrückte Erwartungen, die da Kunden und Konsumenten haben. Aber wir müssen uns auseinandersetzen mit dem Ding, wie können wir den Kunden mehr Lebensqualität verkaufen? Und vielleicht ein paar Beispiele dazu. Eine Unternehmerin aus dem Gasteinertal hat immer Wanderungen gemacht. Und zu den Wanderungen gehen immer weniger Leute, ja? Weil sozusagen das Hardcore-Wandern mit Stock und Gipfelbuch, das ist bei vielen out. Also hat sie sich überlegt, was mache ich, und macht spirituelle Wanderungen zu Kraftplätzen, zu Quellen. Und plötzlich, wumm, laufen alle mit. Man merkt also, wie man schon sehr schön auch einzelne Produkte, Dienstleistungen und Programme auf dieses Thema Lebensqualität abstimmen kann, auf die Sehnsüchte der Leute. Und vielleicht noch ein Hinweis dazu. Diese Kombination aus Alpen und Asien, die Sie ja oft in besonders bei Wellnesshotels anfinden, diese asiatischen Behandlungsformen haben für viele Leute etwas Spirituelles in sich, ja? Das sehr ihren Wünschen nach Lebensqualität entgegenkommt. Während das sozusagen alles, was so katholisch ist, ja, so die katholische Strenge in den Kuren, denken Sie nur an Kneipp und diese Dinge, die gehen alle in Richtung Verzicht, ein bisschen Selbstgeißelung, das muss ein bisschen wehtun und alles was, das sucht man immer so. Und das, was aber asiatisch ist, das ist immer ein großes Wohlbefinden und das geht total in diese Richtung, ich suche und ich kaufe mir Produkte für meine Lebensqualität. Ja, und was kommt noch dazu? Wenn die Leute mehr Lebensqualität suchen, dann müssen wir Produkte entwickeln, die eine bestimmte Wirkung erzeugen. Und damit meine ich jetzt touristische Produkte, aber auch andere auch. Denk mal an Red Bull. Ja, Red Bull ist für mich so ein Paradebeispiel. Red Bull verleiht Flügel. Das ist kein Getränk mehr, sondern es verleiht Flügel. Das heißt Functional Drink. Ja? Die Funktion ist eine andere. Und wenn man da hineinschaut, dann bemerkt man, wir könnten darüber nachdenken, über die 3 Wirkungen eines Produktes. Und ein Produkt hat erstens einmal eine physikalische Wirkung. Also zum Beispiel das Mineralwasser hat einfach Mineralstoffe drin, das ist die physikalische Wirkung. Oder bei Red Bull ist es das Taurin. Aber das zweite Entscheidende ist die suggestive Wirkung eines Produktes. Und da steckt sowohl im Tourismus als auch bei vielen anderen Produkten eine große Chance drin, die Suggestion zu fördern. Wenn ich das Produkt kaufe, was tut das Produkt für mich für mehr Lebensqualität? Wie stark ist die suggestive Wirkung, die wir auch durch einen Slogan verleiht Flügel unterstützen können? Und die 3. Wirkung eines Produktes ist dann Design und Marketing. Wie schaut es aus? Die Dose bei Red Bull und die Gestaltung des Spas oder des Wellnessbereichs in einem Hotel. Das vielleicht nur so viel als Hinweis zu diesem Thema Lebensqualität. Aber jetzt konkret in unserer Branche. Was Sie da sehen, sind so Kurven, und darunter steht alle 3,2 Jahre einen Impuls. Das ist eine Untersuchung von uns in der österreichischen Ferienhotellerie. Wir haben untersucht 25 Jahre zurück in 40 ausgesuchten 4-Sternhäusern, was hat da wirklich zum Erfolg beigetragen? Und tatsächlich, diese Betriebe haben alle 3,2 Jahre einen Impuls gesetzt. Und dieser Impuls ist jetzt meistens ein investiver Impuls, ja? Selten eine größere Konzeptinnovation. Aber die Betriebe machen alle 3,2 Jahre etwas Größeres. Und das ist ein Geheimnis, auf jeden Fall in der erfolgreichen Hotellerie. Oder schauen Sie in die erfolglosen Betriebe, so diese lahmen Pferde, die haben oft 6, 8, 10, oft 15 Jahre nichts mehr getan. Außer renoviert und hergerichtet, aber sonst spürt man keine wirklich wesentlichen Veränderungen. Dass dann nichts mehr geht, ist vollkommen klar. Also was wir brauchen, und vielleicht gilt das für andere Branchen auch, in den Thermen ist es auch so. Ja, ganz gleich wie bei den Ausflugszielen. Dort brauchen wir im Schnitt alle 3 Jahre einen kräftigen Impuls, damit die Frequenzen nicht absacken. Der Helmut Peter, ein erfolgreicher Hotelier, Weißes Rössl am Wolfgangsee, der Helmut Peter hat das einmal unheimlich gut am Punkt gebracht. Der hat gesagt, alle 3 Jahre musst du einen Kran vor der Tür haben. Das wäre gut. Natürlich, alle 3 Jahre sollst du einen Kran vor der Tür haben. Das wäre gut. Alle 5 Jahre musst du einen Kran vor der Tür haben. Und wenn du 10 Jahre lang keinen Kran vor der Tür gehabt hast, dann hast du ein Problem. Und das schildert diese ständige Weiterentwicklung eines, eines, eines Betriebes eigentlich auf ganz gute Art. Und für die Rechner unter Ihnen, wir rechnen bei, am Beispiel jetzt von Hotels, wir rechnen mit etwa 4% Instandhaltungen vom Umsatz, 4% vom Umsatz jährliche Instandhaltungen vor dem GOP, also vor dem Cashflow, plus 5% Reinvestitionsreserve nach dem GOP. Das heißt, wir brauchen eigentlich in jedem Hotel 9% vom Umsatz pro Jahr für Instandhaltungen und eine Reserve für Reinvestitionen. Diese Rechnung stellen wir auch bei allen unseren Gutachten auf. Wir machen ja sehr viele Gutachten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Hotelinvestitionen, Thermeninvestitionen und so weiter. Und das ist eine Grundregel, nach der wir uns verhalten. Wenn ein Betrieb diese Reserve unterm GOP nicht mehr hat, wenn die nicht gesichert ist über längere Zeit, dann fehlt die Erneuerungskraft und dann, Vorsicht übrigens bei Betriebsübergaben. Bei Betriebsübergaben wird oft so knapp hingerechnet, dass diese Reserven am Schluss nicht mehr da sind. Okay, bei Innovationen gibt es immer diese Killerphasen, auch die, wenn Sie kennen, vielleicht eine Geschichte dazu. Sie sehen, es klingt ja alles ganz gut. Sie wissen, es gibt so Killerphasen, wenn jemand mit einer neuen Idee kommt. Eine Geschichte dazu. Ein Unternehmer aus dem Pinzgau, ein junger Bursche, der den Betrieb zu Hause übernommen hat. Wir haben bei einem Seminar diese Killerphrasen aufs Flipchart geschrieben und er kommt nach einem Seminar her und sagt, kann ich mal das Flipchart mitnehmen? Und er nimmt das Flipchart mit und ruft mir dann eine Woche später an und sagt, Herr Kohl, ich bin heimgegangen und habe das Flipchart im Büro aufgehängt, an die Wand mit Dixo. Und habe meinem Vater gesagt, gell, lies das genau durch, wenn ich mit neuen Ideen komme. Und nach einer Woche hat er gesagt, hat mein Vater das Flipchart runtergerissen und jetzt sind wir wieder beim Alten. Aber es ist so, gell, wenn wir heute die Jungen immer wieder mit ihren neuen Ideen anrennen lassen, das machen sie eine Zeit lang, aber nicht allzu lange und dann resignieren sie und dann kommen keine neuen Ideen mehr. Eine Geschichte zu dem Punkt unten, warum eigentlich nicht? Das ist ja ein Credo, das ich persönlich mir im Leben, in meinem beruflichen Leben jetzt immer vorgesagt habe, wenn irgendjemand mit einer Idee kommt, grundsätzlich haben wir nicht zu sagen, wirst du sehen oder wer weiß oder so, sondern grundsätzlich haben wir zu sagen, warum eigentlich nicht? Und da gibt es eine lustige Geschichte, die mir passiert ist am Flughafen von Zürich. Ich war in Spanien auf Urlaub, flieg zurück nach Zürich, weil ich da einen Freund besucht habe und ich habe in Spanien ein Bild gekauft, ja, ein Ölbild mit einem wunderschönen Rahmen. Und ich kaufe das Bild in einer Galerie und die Galeristin sagt, wo fahren Sie denn hin? Dann sage ich, ich fliege noch in die Schweiz. Dann sagt sie, passen Sie auf, in der Schweiz ist es so, wenn Sie mit einem Bild einreisen und das ist im Rahmen drinnen, dann müssen Sie das verzollen. Wenn Sie das Bild aus dem Rahmen rausnehmen und den Koffer geben und nur mit dem Rahmen einreißen, dann müssen Sie es nicht verzollen. Wie das ist, weiß ich nicht. Ich habe gesagt, ist das wirklich so? Sie sagt ja. Gut, ich gebe das Bild raus in den Koffer und gehe mit dem Rahmen zum Zoll. Ja, und ich steuere so auf den Zollbeamten zu am Flughafen in Zürich. Und der schaut mir an und sagt, ein Rahmen ohne Bild? Ich sage ja. Und er sagt dann drauf zu meiner Überraschung, warum eigentlich nicht? Und da haben wir gedacht, der Kerl ist wirklich innovativ. Ja? Wenn wir öfter in unserem Leben fragen, warum eigentlich nicht, dann sind wir schon sehr gut vorbereitet auf neue Ideen. Also das sind so im Alltag und in der Praxis sind das dann so die Glaubenssätze, die wir oft in uns haben und die wir weitertragen. Und wenn wir das Warum eigentlich nicht uns merken, und wenn Sie nur mit dem nach Hause gehen von heute Abend, dass Sie sagen, ich werde öfter sagen, warum eigentlich nicht, wenn meine Kinder oder meine Frau oder wer auch immer mit neuen Ideen kommt oder meine Mitarbeiter oder auch die Gäste oder Kunden, dann haben wir schon gewonnen. Und wenn wir dann noch, wie die Frau Wagner schon gesagt hat, ein bisschen über den Tellerrand schauen, das wäre ein schönes neues Pickerl, wo wir schauen, ich schaue auch über den Tellerrand, wo wir uns eigentlich sagen, warum eigentlich nicht? Und jetzt schauen wir in andere Branchen. Was können wir in anderen Branchen lernen? Wir machen das immer, wir schauen in andere Branchen. Was können wir von anderen Branchen für den Tourismus lernen? Und vielleicht schauen Sie eben heute in den Tourismus hinein, wenn Sie nicht Touristiker sind, und sagen, vielleicht kann ich auch da was lernen. Beispiel. Ich gehe vor Jahren durch Wien und in der Innenstadt gibt es einen Timberland Store. Und ich gehe vorbei und ich sehe in der Auslage das Design Your Own Boot. Und da steht, man kann sich seinen eigenen Sportschuh zusammenstellen. Verschiedene Lederformen. Und das ist natürlich eine total geile Geschichte, dass ich meinen eigenen Sportschuh zusammenstellen kann, weil das ist ja nur meiner. Die Amerikaner sagen dazu Mass Customization. Das heißt, im Grunde ist es ein Massenprodukt, aber mit leichten Details, mit leichten Veränderungen ist es dann plötzlich mein ganz individuelles Produkt. Und in dieser Individualisierung steckt so viel Möglichkeit für Innovationen im Kleinen, das ist ganz unwahrscheinlich. Und ich möchte Ihnen da ein paar Beispiele erzählen. Aber zuerst noch diesen Schuh, da steht eben ganz klar oben, personalisieren. Bei meinem Spanienurlaub, den ich schon erwähnt habe, das war in Andalusien, in dem Hotel sagen sie zu mir, sie haben eine wunderbare Massage, eine andalusische Massage. Und ich denke mir, teuer ist sie schon, aber das schaue ich mir an. Und gehe hin, die Masseurin, das Erste, was sie zu mir sagt, Manfred, ja, setz dich mal nieder, wir müssen jetzt 5 Minuten über dein Leben reden. Was machst du beruflich? Ja? Und sie hat ein bisschen über mein Leben geredet, hat mich gefragt, ob ich verheiratet bin und solche Dinge und wie es mir geht mit der Ehe und mit den Kindern und so. Und ich denke mir, komisch, ja? Aber 5 Minuten. Dann sagt sie, jetzt legst du hin und Wern deckt mich zu und sagt, und ich werde dir jetzt ein Massageöl zusammenstellen, das nur für dich und dein Leben komponiert ist. Und ich höre sie dann hinten so ein bisschen zusammenmischen, ein Öl, ja, und dann massiert sie mich. Am Schluss zieht sie mir wieder die Decke drüber, geht weg und sagt, jetzt tust du noch ein paar Minuten rasten. Und dann bringt sie mir ein kleines Fläschchen, ganz ein kleines Fläschchen, mit diesem Öl, und da steht oben Manfred, und sie hat gesagt, und wenn du mehr haben willst, die Rezeptur habe ich aufgeschrieben, brauchst nur bei der Rezeption sagen, verkaufe dir dein individuelles Massageöl. Eine wunderbare Geschichte von Individualisierung ohne großes Heckmeck. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die stellt sich total auf mich ein. Und wie oft erleben wir bei einem Masseur, dass er sich überhaupt nicht auf mich einstellt, auf die Stärke der Bindehaut und diesen Dingen. Ja? Die massieren einfach herunter. Ich will eine Ruhe und er quatscht mir die ganze Zeit an. Ja? Oder er sagt nichts und ich will reden. Also wie oft passiert uns das in vielen Dienstleistungsbereichen, dass sich die Leute überhaupt nicht mehr auf mich einstellen? Und in dieser Individualisierung, meine Damen und Herren, steckt unheimlich viel. Zweites Beispiel. Ein Unternehmer vom Ossiachersee in Kärnten macht regelmäßig Wanderungen mit seinen Gästen in den Karawanken. Und bei einer Wanderung hat er erfahren, dass einer, der mitgeht, an diesem Tag silberne Hochzeit hat. Seine Frau ist unten geblieben, der hat Knieprobleme, aber er ist mitgegangen. Und die gehen dann rauf in die Karawanken und der Unternehmer sagt dann zur Gruppe, jetzt bleibt einmal da stehen. Er geht ein bisschen so um einen Felsen herum, da war es, da gibt es einen Platz, da gibt es Edelweiß. Pflückt ein Edelweiß, kommt zurück und gibt es diesen Mann und sagt, nehmen Sie dieses Edelweiß und bringen Sie es Ihrer Frau zurück. Sie haben heute silberne Hochzeit. Natürlich war das diese Aufmerksamkeit, ja, das Thema des Abends an der Bar, keine Frage. Aber jetzt ist das Entscheidende, was hat er damit gemacht? Der Unternehmer, der Hotelier, schreibt sich das immer auf. Er schreibt sich die Geschichte auf die Gästekarte, also auf der Kundendatei, vermerkt er das. Und nach einem Dreivierteljahr, wenn er dann einen Brief oder eine Mail an diesen Gast schickt, fängt er immer damit an, erinnerst du dich noch? Das heißt, er ladet aus dem Computer diese speziellen individuellen Sätze herunter, erinnerst du dich noch an diese Edelweiß-Geschichte? Inzwischen hat er gesagt, habe ich schon 85 oder 80 solche Geschichten. Und er sagt, jeder ruft mich an, wenn er dieses Mail oder wenn er diesen Brief von mir bekommt. Weil es einfach total emotional ist. Und da können wir lernen bei unseren Mailings an Kunden. Ich kriege die ganze Zeit Mailings von irgendwelchen Unternehmen, die schreiben oben drüber, sehr geehrter Herr Kohl. Und ich weiß, es ist nicht für mich. Da brauche ich nur die erste Zeile lesen. Und ich weiß, es ist nicht für mich. Und in dieser Individualisierung der Mailings an unsere Kunden steckt eine unglaubliche Chance. Es genügt ja ein Satz, wo er mich erwischt. Ich war mit Freunden in einem Skihotel auf Urlaub, eh nur am Wochenende. Und wir haben an dem Wochenende auf der Getränkekarte den Rioja entdeckt. Und das war einfach ein guter Rioja. Und wir haben das ganze Wochenende nur Rioja getrunken. Nach einem Dreivierteljahr kriege ich ein Mailing von dem Hotel und da steht nur drin, sehr geehrter Herr Kohl, wir erinnern uns noch gerne, wie Sie mit Ihren Freunden Rioja getrunken haben. Wir wollten Ihnen nur mitteilen, die neue Lieferung der Rioja ist eingelangt. Finito, meine Damen und Herren. Wir brauchen da nicht schreiben, dass da der Schnee glitzert und sonst irgendetwas. Es genügt, wenn man total individualisiert eine kurze Botschaft an die Gäste schickt. Und das ist das Thema bei Mailings. Und vielleicht machen Sie Kundenmailings an Ihre Leute. Bitte passen Sie auf. Nächstes Beispiel der Individualisierung. Da steckt so viel Kraft für Innovation im Detail drinnen. Eine Boutique, die ich kenne, fotografiert immer die neue Kollektion und sucht dann pro Kundin drei Stücke heraus, also drei Kleider heraus mit dem Foto und schicke das mit dem Foto nicht digital, sondern per Post an diese Kunden und sagen, ich habe aus meiner Kollektion drei Stücke herausgesucht und die könnten für Sie genau passen. Perfekt. Nächstes Beispiel, und jetzt sind wir schon eher bei den negativen Beispielen. Eine Frau, die kein Fleisch isst, sie sagt, ich bin keine richtige Vegetarierin, aber ich mag halt kein Fleisch, kriegt von dem Gasthaus, wo sie immer wieder hingeht, oder dem Restaurant, wo sie immer wieder hingeht, ein Mailing. Herzliche Einladung zum Schlachtschmaus. Warum? Weil es einfach ein Massenmailing ist. Ja? Aber die sagt zu mir, hey, wo sind wir denn? Ja? Die kennen mich doch, die wissen, dass ich kein Fleisch esse und trotzdem schicken sie mir das Mail. Das ist diese Undachtsamkeit, die sich rächt. Anderes Beispiel, ich sitze mit einem, ich gehe unheimlich gerne in die Sauna, in den Hotels. Weil die Sauna im Hotel ist die beste Marktforschungsabteilung, die es überhaupt gibt. Wenn die Leute nackt sind, erzählen sie alles. Und ich erfahre immer alles über die Hoteliers in dem Haus und wunderbar. Ich sitze in der Sauna und dann erzählt mir ein deutscher Gast, haben Sie auch das Mailing über das Langlauf-Opening bekommen? Und ich sage, na, wieso? Sagt er, ich schon. Sag ich, na und? Ich bin kein Langläufer. Sag ich, und? Sagt er, die müssten doch wissen, dass ich nicht langlaufe. Meine Damen und Herren, so weit geht es. Ja? Die Leute sagen, ihr müsst doch wissen als Unternehmer, was ich mag und was ich nicht mag. Bitte bewirbt es mich nicht mit Dingen, die ich nicht mag oder die ich nicht mache. Und da, meine Damen und Herren, in der Individualisierung der Werbemittel, in der Individualisierung des Mailings, in der Individualisierung der Kundenansprache steckt meiner Meinung nach eine unglaubliche Chance. Ja, vielleicht da noch etwas aus dem Internet. Sie wissen vielleicht, Sie können sich im Internet ein Müsli zusammenstellen. Herrlich, individualisiertes Müsli im Internet. Großartige Idee. Gibt es inzwischen schon viele dieser Dinge, aber nur als Hinweis, andere tun es. Die Frage, ob nicht das auch Hotels und andere Betriebe stärker in die Richtung gehen sollten, wie können wir unsere Produkte noch stärker individualisieren, ohne zu großen Kostenaufwand. Interessantes Produkt, Schlafen. Es beschäftigen sich Hotelketten interessanterweise viel mehr mit dem Schlafthema als Familienbetriebe, obwohl es ein Riesenthema ist. Ein Drittel der Deutschen, habe ich gelesen, jetzt vor kurzem leidet unter Schlafstörungen. Also müssen wir mehr tun zum Thema Schlaf. Das geht nicht nur darum, jetzt schauen, dass die Minibar nicht brummt, sondern einfach, wie können wir vom Essen anfangen, über CDs, über Duft, über die Matratzen bis hin zu Netzfreischaltungen und so weiter etwas mehr zum Thema Schlaf tun. Dann noch eine Idee, so beim Herumspazieren in der Welt, in Whistler, wo jetzt gerade die Olympiade war, in Whistler gehe ich spazieren und sehe plötzlich Visitor Information 24 Hours. Ja, das ist bei uns unvorstellbar, dass das Tourismusinformationsbüro 24 Stunden lang besetzt ist. Dort ist es besetzt. Man sagt sich einfach, die Gäste wollen 24 Stunden lang informiert werden. Das ist leider so. Jeder Hotelier kennt es, wenn heute um 11 Uhr am Abend ein E-Mail kommt, am liebsten hätte der Gast noch vor Mitternacht eine Antwort, spätestens in der Früh um 9. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung für unsere Branche, wie wir sozusagen die Anforderungen des Gastes oder Kunden in 24-Stunden-Dienstleistung, wie wir die erfüllen können. Ich kenne aber eine Kinderärztin in Klagenfurt, die hat zum Beispiel eine Hotline 24 Stunden, die hat ihr Handy immer bei sich. Und die ist jung im Geschäft, ja, aber die sagt, ich werde alle anderen Kinderärzte damit schlagen, ich bin 24 Stunden erreichbar. Und das wissen die Leute. Und die können um 23 Uhr am Abend anrufen, weil das Kind plötzlich so eigenartig hustet. Und es gibt Eltern von Kindern eine unglaubliche Sicherheit. Also darüber nachzudenken, wie können wir 24-Stunden-Service in irgendeiner Form anzubieten, ist ein spannender Ansatz. Und dann etwas, auch was Interessantes, was so in Richtung Wellness jetzt schon geht oder Bäder geht. Wir haben einmal beobachtet, dass Privathäuser, luxuriöse Privathäuser plötzlich Schwimmkanäle bauen. Schwimmkanäle, also 2 Meter breit, möglichst 30 oder 50 Meter lang, 26-gradiges Wasser zum Schwimmen. Und die nächste Beobachtung war dann in Wien. Wir haben die Wiens städtische Bäder untersucht und da haben wir bemerkt, dass viele Frauen schwimmen. Die wollen schwimmen, weil es, mir wurde gesagt, Bindegewebsstraffend ist und viel gesünder ist als Joggen natürlich. Also es kommt auf uns sozusagen ein Schwimmkult zu. Und das ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und es gibt jetzt einige Bäder und Thermenbetreiber schon, die sagen, wir müssen neben unseren super warmen 34 Grad Planschbecken, müssen wir schauen, dass wir Schwimmkanäle einbauen. Und da sind wir jetzt dann schon wieder im Thema Spa und im Thema Wellness. Eine sehr schöne Weiterentwicklung und vor allem Neuentwicklung, sehr attraktive, wie ich glaube, Neuentwicklung, sind diese beheizten Seebäder. Der Pionier war das Hotel Hochschober auf der Duracher Höhe. Die haben in diesen kleinen See auf der Duracher Höhe ein Becken hineingesetzt, das unten offen ist, und beheizen das mit Solarenergie. Und dort können sie mitten im Winter, also jetzt auch bei, der wird ungefähr haben, schätze ich, 24 Grad, 25 Grad, vielleicht ein bisschen mehr sogar, können sie baden. Diese wunderbare Idee ist dann kopiert worden, erfolgreich kopiert worden, wie zum Beispiel von diesem Hotel. Und meine Damen und Herren, das sind unglaublich schöne Nachahmerbeispiele einer erfolgreichen Neuentwicklung von einem Hotel. Diese beheizten Seebäder, mich wundert, dass nicht mehr Hotels im Salzkammergut zum Beispiel auf dieses Thema einsteigen. Das erste Foto, das Sie gesehen haben, das war vom Weißen Rössl im Salzkammergut, bislang der einzige im ganzen Salzkammergut. Das zweite ist jetzt vom Milchstädter See und auch eine schöne Innovation, wo wir uns jetzt zumindest auf die Fahnen heften, dass das von uns gekommen ist, sind die sogenannten Seesaunen. Eine Seesauna als Pfahlbau mitten im See oder direkt am Ufer, wo man dann plötzlich den See auch erleben kann im Frühjahr und im Herbst und nicht nur im Sommer. Eine wunderbare Geschichte, die mittlerweile zum Beispiel in einer eigenen Kooperationsgruppe der Seen-Wellness-Hotels verwirklicht wird. Und dann noch etwas zum Thema Spa-Wellness. Innovation Kinderwellness. Sie werden jetzt vielleicht sehen, die Wellness-Hotels, und das ist immer so, wenn eine Wachstumssparte in die Sättigungsphase kommt, dann geht es um Differenzierung. Und jetzt suchen immer mehr Wellness-Hotels nach einer Neupositionierung oder einer Schärfung des Profils ihrer Wellness-Abteilungen. Ein Teil ist Kinderwellness, greift aber nicht. Muss ich gleich dazu sagen. Es ist eine nette Marketinggeschichte, aber greift nicht. Es gibt ganz wenig wirklich gute Wellnessangebote, die akzeptiert werden von den Kindern oder von den Eltern für die Kinder. Aber für die Kinderhotels ist das natürlich ein nettes Programm. Aber auf etwas möchte ich hinweisen, weil vielleicht ist das für den einen oder von Ihnen von Interesse. Und das ist der Gesundheitsbereich. Es gibt jetzt mehr und mehr Projekte in Richtung Medical Wellness, wo sich also Medizin mit Tourismus verknüpft. Und ich denke immer, Innovationen im Tourismus sind besonders dann interessant, wenn sie sozusagen branchenübergreifend sind. Ja? Wir haben vorher geredet über Kultur und Tourismus, ist im Grunde auch was branchenübergreifendes, aber zum Beispiel Medizin und Tourismus. Wir betreuen derzeit in Europa 3 sogenannte Klinikhotels. Meiner Meinung nach eine total clevere Innovation. Sie wissen, die Kliniken stehen alle unter Kostendruck. Ein Akutbett kostet pro Nacht ungefähr 350 bis 500 Euro. Ein Hotelbett kostet maximal 150. Also schließen sich jetzt Versicherungsgesellschaften mit den Kliniken, zum Beispiel als AKH in Wien, zusammen, machen eine gemeinsame Gesellschaft und bauen ein Klinikhotel direkt neben der Klinik. Dass alle jene, die nicht mehr unbedingt in einem Akutbett sein müssen, über natürlich Verbindungsgänge in das Klinikhotel gebracht werden und dort die restliche Zeit verbringen, die sie sonst eigentlich in einem hundsteuren Akutbett verbringen. Eine super interessante Investitionsmöglichkeit übrigens, weil die sich unglaublich gut rechnen aufgrund einer mehr oder weniger garantierten Belegung von der Klinik her und aufgrund der relativ hohen Verrechnungspreise, die dort möglich sind. Ein Beispiel wieder aus der Hotellerie. Das Foto ist etwas duster, aber das Hotel ist hochinnovativ. Das ist das erwähnte Hotel Hochschober auf der Duracher Höhe. Das Hotel Hochschober hat gehabt das erste beheizte Seebad, wie schon erwähnt. Zweitens das erste wirklich große Hammam, ein original türkisches Hammam mit einem türkischen Masseur. Und drittens haben sie jetzt das erste Teehaus in den Alpen gebaut mit original chinesischen Handwerkern und Ziegeln. Eine wunderbare Geschichte. Warum ich das erzähle? Weil man sich ja oft fragt, wie kommt man zu neuen Ideen? Wie schafft es ein Hotel Hochschober, ständig so neue Ideen zu entwickeln? Ist nur die Familie so innovativ oder steckt da mehr dahinter? Bei der Familie Leb steckt ein Innovationsprozess dahinter, der eigentlich ganz simpel ist. Einmal im Jahr macht die Familie Hochschober mit ihren kreativsten und besten Mitarbeitern plus zwei Externen, die mit der Branche überhaupt nichts zu tun haben, ein zweitägiges Workshop, ein Art zweitägiges Brainstorming. Wir moderieren dieses und dann im Laufe dieser zwei Tage werden einfach nur Ideen gesponnen, Assoziationen gemacht und man kommt zu unglaublich vielen neuen Ideen. Die haben dann am Schluss vielleicht 10 Flipchart-Seiten voll mit Ideen und aus diesen 10 Flipchart-Seiten klauen sie sich dann ein paar heraus, bewerten sie und schauen, was können wir wirklich umsetzen. Und so haben sie für jedes Jahr, hat die Familie immer, für jedes Jahr eine größere Investition und drei kleine. Drei kleine kann sich auch auf die Mitarbeiteruniform beziehen oder was auch immer. Und es ist im Grunde sehr einfach, man muss es nur tun. Aber so wirklich systematische Innovationsprozesse in der Hotellerie oder in touristischen Organisationen gibt es ganz, ganz selten. Aber es genügt im Grunde, einmal im Jahr ein wirklich gutes Brainstorming zu machen und gemeinsam mit Externen sind wichtig, weil die bringen dann ein bisschen andere Perspektive ein, zu entwickeln. Okay, ich muss aufpassen, dass ich mich bei den Geschichten nicht zu sehr verliere. Kinderhotels, die Kinderhotels Österreichs sind eine ausgesprochene Innovation. Was für Sie interessant ist, ist, die haben eine ganz tolle Wirtschaftskooperation. Wie gesagt, branchenübergreifende Kooperationen sind immer wunderbar. Die Kooperationspartner sind Lutz, HIP, Fusselmoden, Air Berlin, McDonald's. Das sind also ganz tolle Wirtschaftskooperationen, die man allein als Einzelhotel nie zustande bringt, aber als Kooperation ja. Eine nette Innovation haben zwei Hotels von denen bereits gemacht, die beschneien ihre eigene Hotelanlage. Das ist besonders witzig in so schneearmen Wintern wie vor 2 Jahren, wenn dann das Hotel und die Wiesen und der Hügel daneben beschneit ist und die kleinen Kinder können dann auf den kleinen Hügel Skifahren. Ein paar Beispiele von uns, von unserem Team in Richtung Innovation. Wie machen wir das? Ich werde Ihnen vielleicht nur ein Beispiel erzählen. Ganz ein kleines. Innovation beim Umgang mit Bewerbungen. Wir kriegen, und das viele von Ihnen werden es auch kriegen, laufend Blindbewerbungen. Also wir sind nur eine kleine Firma, aber wir kriegen pro Woche 3 Blindbewerbungen, wo sich Leute einfach bewerben und bei uns arbeiten wollen. Wie geht man damit um? Und wir haben einen Grundsatz. Bewerbungen sind PR. Und wir gehen mit Bewerbungen genauso um wie mit Kundenanfragen. Die werden genauso schnell beantwortet, genauso sorgfältig beantwortet. Wir begründen jede Absage. Wir müssen 99% absagen. Wir begründen jede Absage ganz genau, um das Selbstwertgefühl des Bewerbers nicht zu kränken. Und wir machen eine Kleinigkeit. Wir picken dann, erstens machen wir es per Mail und dann per Post. Und wir picken auf jeden Brief drauf ein kleines Merci. So eine kleine Tafel Schokolade Merci. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, nach 10 Jahren habe ich Leute getroffen, die zu mir gesagt, ich habe von Ihnen damals eine Absage gekriegt, wunderbar, da war klar, da war Schokolade oben. Wir können heute viele kleine Dinge machen, die dann plötzlich einen Markt schaffen von Vertrauen einem Unternehmen gegenüber und das wirkt sich langfristig aus. Also Investitionen sozusagen in diesen Mitarbeitermarkt und nicht nur in den Kundenmarkt. Ja, was wir noch einmal entwickelt haben, ist eine kleine Servicebibel, sozusagen goldene Regeln zu mehr Dienstleistungsqualität. Ich habe Ihnen 40 Stück davon mitgebracht, hinten auf den roten Tisch hingelegt. Sie können es sich dann gerne holen und zu Hause durchschauen. Die Gäste als Quelle der Innovation. Und jetzt zeige ich Ihnen einfach ein Staccato von Ideen von Gästen. Ein Gast hat die Idee gehabt von so einem Schmuckbäumchen im Bad. Das gibt es fast nirgends. Ein Business-Gast hatte die Idee zu seiner Art Business-Butler. Er fährt immer wieder hin in dieses Hotel und hat gesagt, kann er da nicht irgendwo mein Standardgewand, das ich immer wieder brauche, hinhängen und meine Sachen, meine Utensilien wie eine zweite Wohnung. Dann haben die so eine Box konstruiert, die wird dann abgelagert und wenn er wieder ins Hotel kommt, steht es im Zimmer. Kobiol, das Hotel Schindlerhof. Im Schindlerhof müssen die Mitarbeiter pro Monat eine Idee abliefern. Das ist ein Muss. Und es wird dann bewertet. Das hat, glaube ich, im Schindlerhof begonnen, ein Brillenservice für Gäste. Ich denke mal, das kann in vielen Bereichen stattfinden, nicht nur in der Gastronomie. Eine Idee, eine Hörbuchdecke in einem kleinen Hotel in Pinzgau, Idee eines Mitarbeiters. Eine verrückte Idee aus Amerika, auch Mitarbeiteridee, dort können Sie sich einen Goldfisch ausborgen fürs Zimmer. Das ist eine Skistation im Gasteinertal. Die Mitarbeiter haben gesagt, Herr Chef, können wir nicht einfach Schaufelle kaufen und die dort auflegen? Eine Kleinigkeit gibt es natürlich an mehreren Orten, aber ganz eine tolle Geschichte. Also wenn wir Ideen haben wollen, kriegen wir sie von Kunden, von Mitarbeitern, natürlich eigene Ideen. Für die eigenen Ideen empfehle ich Ihnen so einen Türhänger. Oben steht, bitte nicht stören, ich denke nach über Ideen, die etwas bedeuten. Oder bitte hereinkommen, aber nur mit frischen Ideen oder frischem Kaffee. Mir hat das so gut gefallen und da ist mir eine Idee eingefallen, die wir mit einem Hotel gehabt haben. Muss ich Ihnen wirklich erzählen. Die Dame oder die Chefin des Hauses war sehr kreativ, das ist oft so. Der Mann war eher der mit dem spitzen Bleistift, der Rechner, der ständig die guten Ideen abgewertet hat oder gesagt hat, was kostet das und können wir uns das leisten. Und sie erzählt mir das und sagt, ich komme mit meiner Idee nicht durch und er sagt, ja, das kostet so viel. Dann haben wir gesagt, na gut, wie kann man das machen? Und wir haben dann vorgeschlagen, machen wir ein Budget für Sinnloses. Das hat ihm gefallen. 5.000 Euro pro Jahr. Und mit den 5.000 Euro kann die Frau machen, was sie will. Und sie wird nicht kritisiert. Und diese Hoteliersfrau hat dann gekauft im ersten Jahr um 5.000 Euro Rosen. Sie können sich nicht vorstellen, was da los war. Wie die Gäste gesagt haben, um Gottes Willen, das ist Wahnsinn. Im zweiten Jahr hat sie um 5.000 Euro Aquarelle eines einheimischen Malers gekauft und überall aufgehängt. Und im dritten Jahr hat sie die 5.000 Euro investiert in mehrere Trainings mit einem Pantomimen in Körpersprache. Es ist nur so ein kleines Beispiel, wie man oft die Blockaden für neue Ideen in einem Betrieb aufheben kann und diese spitzen Bleistifte umgehen kann und trotzdem unglaubliche Wirkung bei den Gästen erzielen kann. Eine Idee, die sehr gut ist und die kommt aus ihrem Land, das Hotel Gams mit einem Becken, also mit einem Schwimmbecken in Herzform. Ganz eine lustige Idee aus der Schweiz. Dort die Leitung gern sitzen und gucken oben bei der Bergstation. Die haben einfach Sesselreihen aufgeschaut, wie im Kino. Und da können sich die Leute hinsetzen und in die Landschaft schauen. Wieder ein Beispiel aus Whistler. Whistler arbeitet ja sehr stark mit den Mountainbikern. Dort ist beim Sessellift jedes zweite Gehänge für die Mountainbiker. Eine sehr erfolgreiche Idee, ein Baumkronenweg in Oberösterreich, 200.000 Besucher. Und das gibt jetzt in der Steiermark in dieser Holzstraße ein Projekt, das knapp vor der Realisierung ist für das erste Baumhotel. Die wollen also dort 15 Zimmer in den Bäumen errichten. Eine sehr schöne branchenübergreifende Idee von Swarovski und der Tirolwerbung, dieses Nature Watch. Dort arbeitet also die Tirolwerbung zusammen mit Swarovski-Gläsern und für die Naturbeobachtung. Serfaus kennen Sie. Serfaus ist ein gutes Beispiel von einer zielgruppenorientierten Innovation in einem Ort. Dort stellt sich der gesamte Ort unter ein Thema. Ganz toll. Vor ein paar Jahren, ich kann mich erinnern, wie die Serfauser angefangen haben, der Herr Tschiederer, und gesagt hat, Serfaus wird sich auf Familien spezialisieren. Haben alle gesagt, was willst du in Serfaus im Winter mit Familien? Die trinken nichts. Also, Sie wissen, in einem normalen Ferienhotel im Winter wird ein ordentlicher Umsatz mit dem Alkohol gemacht. Die haben sich darauf konzentriert und wie Sie wissen, mit großem Erfolg. Ein sehr nettes Beispiel einer Dienstleistungsorientierung auf der Turacher Höhe. Da gibt es einen Pistenbutler, der fährt mit seinen Pisten, mit seinem Skido herum und hat Taschentücher dabei, hat einen Prosecco dabei. Und wenn die Leute irgendwo sitzen oder stehen, dann bleibt er stehen und gibt ihnen auf der Piste ein Glas Prosecco. Eine sensationelle Idee, möchten wir glauben, meine Damen und Herren, das ist natürlich Spaß. Eine der größten Innovationen in der Hotellerie ist ein Außenthermometer. Man möchte nicht glauben, wie wenig Hotels es gibt mit einem Außenthermometer, obwohl jeder Gast in der Früh das Erste, was er macht, wie kalt ist es draußen, was ist für ein Wetter. Also das sind so Kleinigkeiten, wo man wirklich viel machen kann. Daher steht drüber Innovation in 1000 Details. Lassen Sie mir ein paar Details zeigen. Wunderbar diese Geschichte, wenn Sie nach Großhall oder woanders hin Skifahren und Sie können sich dann die Höhenmeter ausdrucken lassen, die Sie zurückgelegt haben. Das Kleiderhaken-Drama in der Hotellerie. Ich weiß nicht, da sind, glaube ich, in den letzten 20 Jahren kaum Innovationen passiert. Ein großes Thema. Wo kann man Abendkleid aufhängen? Wo kann man den Skianzug trocknen? Wenn da eine Familie mit zwei Kindern kommt, die müssen dann, weiß nicht, wo die das alles hinhängen, die nassen Sachen. Das ist nur vergleichbar, das Kleiderhaken-Drama mit dem Leselampen-Drama in der Hotellerie ist in vielen noch immer nicht gelöst. Sehr nett, dieses Detail auf eines Wanderhotels, ähnlich wie bei den Golfplätzen. Sie können sich dort die Schuhe abputzen, mit einem Schlauch abspritzen. Das sind so kleine Dinge, wo Leute nachgedacht haben über das, was wirklich Menschen brauchen. Und eine sehr nette Idee eines Mitarbeiters nach einem Telefontraining, der hat dann ein Post-it zu seinem Computer hin, neben dem Telefon hingepickt, da steht oben kein Problem durchgestrichen. Warum? Denn viele sagen am Telefon immer wieder, wenn ein Gast was fragt oder ein Kunde was fragt, kein Problem. Und das ist ein Unwort. Ja? Sondern es heißt selbstverständlich, gerne, natürlich. Und damit er sich erinnert, hat er sich das dort hingeklebt. Also vielleicht ist das eine der winzigen kleinen Details, die Sie mit nach Hause nehmen. Schöne kleine Idee wieder von Whistler. Whistler ist sehr innovativ. Die haben neben der Piste so Stationen, Sniffer Stations. Sie wissen, beim Skifahren fängt oft die Nasen zum Rinnen an und da können stehen bleiben und sich schneuzen. Das ist jetzt ein Spaß. Heute Zwetschgenkuchen 2,40 mit Sonne 3 Euro. Nein, das ist keine Innovation, meine Damen und Herren, sondern das waren zwei Studenten, das hat mit Sahne geheißen und die haben das mit dem Finger weggelöscht. Dann wirklich eine gute Geschichte von Dolomiti Superski. Ähnlich wie unsere Servicebibel, die hinten liegt, haben die ein Handbuch für richtiges Verhalten der Mitarbeiter. Das ist in der Branche, in der Tourismusbranche besonders wichtig, weil ja die Mitarbeiter so stark wechseln. Eine Idee aus einem Hotel in Zell am See. Endlich einmal einen vernünftigen Schminkspiegel, der gut beleuchtet ist und wo man dann die Schminksachen wegräumen kann, damit sie nicht herumstehen. Und ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, bei Ideen geht es immer darum, entweder verbessere ich meine derzeitigen Dinge oder ich denke etwas ganz neu und revolutionär an. Und dafür empfehle ich Ihnen einfach jetzt ein paar Bücher, weil das können wir heute nicht besprechen. Gary Hamel, Das revolutionäre Unternehmen, ein wunderbares Buch. Besser noch gefällt mir das, Der blaue Ozean als Strategie. Dieser John Kim beschreibt dort wunderbar, wie man mit 4 einfachen Fragen große Innovationen in einem Betrieb beurteilen und auslösen könnte. Und eine Frau, die da jetzt wirklich gut umgedacht und ganz neu gedacht hat und sich auf die Zeichen der Zeit eingestellt hat, ist das Hotel Stadthalle in Wien, das sich als erstes Null-Energie-Bilanz-Hotel positioniert hat. Meine Damen und Herren, PR, wo immer Sie hinschauen. Das ist unglaublich. Die hat also weltweites PR bekommen, nur deshalb, weil sie gesagt hat, ich tue etwas, was an sich ein Zeichen der Zeit ist, aber die anderen steigen mir nicht so richtig ein und ich mache es perfekt. Eine unglaubliche PR-Wirkung hat die Dame damit erzielt. Das ist die Michaela Reiterer. Dazu vielleicht eine Geschichte, weil wenn wir heute neue Dinge entdecken, drehen Sie einfach jeden Stein am Wegrand um und schauen Sie, ob da was Neues dahinter ist. Wenn wir neue Entwicklungen entdecken, dann war es da gut, rechtzeitig darauf einzusteigen und nicht zu warten, bis die Ersten dran sind. Der First Mover hat bei Innovationen immer eine Riesenchance. Und da gibt es die Geschichte, die Sie vielleicht kennen. Auf wen münzt ihr das jetzt um? Okay, ein Tiroler und ein Vorarlberger fahren gemeinsam auf Safari. Und sie picknicken unter einem Baum. Und plötzlich kommt ein wilder Löwe. Und der Vorarlberger zieht sich seine Schuhe an. Weil die haben es ausgezogen gehabt, zieht sich seine Schuhe an und bindet zusammen. Und der Tiroler sagt zu ihm, du glaubst ja nicht im Ernst, dass du dem Löwen davon da rennst. Und er sagt, oh ja, ich muss nur ein bisschen schneller sein wie du. Und das ist oft das Thema. Meine Damen und Herren, bei Innovationen ganz besonders, warten Sie oft nicht zu lange, steigen Sie rechtzeitig, aber natürlich auch nicht zu früh bei den Innovationen ein. Noch ein Beispiel für radikales Umdenken, Model One. Model One ist deshalb so interessant, weil die sozusagen diese, wie wir dann sagen, diese hybriden Geschäftsmodelle entwickelt haben. Die haben also gesagt, gut, die Designhotels machen gutes Design, sind aber zu teuer. Die Low-Budget-Hotels haben ihre Kostenstruktur total heruntergefahren, um billig sein zu können. Ich kombiniere das. Und ich kombiniere einfach Design und Kosten, also cheap and chic. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Marktnische. Die bewähren sich auch sehr und werden von Geschäftsleuten sehr, sehr gut und sehr, sehr gern gebucht, selbst von Kongressen. Kennen Sie die Geschichte von Indiana? Dann sage ich es noch, weil das ein wichtiger Punkt ist, wenn es um neue Dinge geht, wo man von alten absteigen muss. Wenn du es gibt diesen alten Indianerspruch, wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steige ab. Meine Damen und Herren, so einfach ist es. Nur, was machen wir oft? Wir besorgen uns eine stärkere Peitschen. Wir sagen, so haben wir das Pferd doch immer geritten. Wir holen einen Berater, um das Pferd zu analysieren. Wir besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet. Sozusagen eine Studienreise zu anderen toten Pferden. Wir rufen eine Werbeagentur, um das tote Pferd wieder zu beleben. Wir schieren mehrere tote Pferde zusammen, damit sie schneller werden. So Kooperation als Rettungsanker für Tote. Und wir erklären, dass kein Pferd kann so tot sein, dass man es nicht mehr reiten könnte. Und damit hätte es eine gute Geschichte, ist zwar allgemein bekannt, aber wir sollten immer dran denken. Habe ich schon ein totes Pferd, auf dem ich herunterreite? Ist mein Geschäftsmodell überhaupt noch lebensfähig oder nicht? Und vielleicht hilft Ihnen dabei nicht ein Indianerspruch, sondern der Hinduismus. Im Hinduismus gibt es drei Gottheiten. Da haben sie jetzt nur zwei oben. Nämlich den Schöpfer und den Erhalter. Ich habe deshalb nur die beiden hinaufgegeben, weil wir ja immer das beides kombinieren müssen. Und ich glaube, da sind wir im Tourismus nicht die einzigen. Wir müssen immer kombinieren das Überraschende, also das Neue, aber auch das Verlässliche. Wir müssen kombinieren den Fortschritt, aber dann auch wieder die Tradition. Und wir müssen kombinieren Dynamik und Beharrung. Beides müssen wir. Wir müssen Stabilität beweisen und bewahren und trotzdem ständig innovativ sein. Und der dritte Gott ist der Gott der Zerstörer. Denn wir brauchen immer einen Gott, und ich finde das ganz gut, einer, der was kaputt macht, damit was Neues überhaupt Platz hat. Wenn wir anfangen bei Innovationen immer wieder was Neues zu schaffen, ohne dass wir hinten was wegputzen, dann haben wir plötzlich ein Krebsgewuchere von neuen Ideen und wir schleppen viele Dinge mit, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Also drüber nachdenken. Wenn Innovationen, immer auch drüber nachdenken, was können wir zerstören. Das ist übrigens in dem Buch mit dem blauen Ozean auch ganz, ganz gut beschrieben. Also, sammeln Sie Ideen, füttern Sie Ihren Speicher und reden Sie darüber. Gutes Beispiel ist der Stanklwirt. Der redet immer wieder über seine Innovationen, auch auf der Homepage, das ist ein Ausdruck von seiner Homepage. Immer wieder, wann hat er was gemacht, bis zurück in die frühen Jahre von 1965, 76, zeigt immer, was hat er an laufenden Innovationen im Betrieb vollbracht. Innovationen sind ein unheimlich gutes Futter für Journalisten, die stürzen sich darauf, siehe erst das Null-Energie-Bilanzhotel in Wien. Und jetzt noch zu den Gefahren. Wenn wir neue Ideen entwickeln, Mutlosigkeit und Agonie ist sicher die größte Gefahr, besonders in Zeiten der Wirtschaftskrise. Das habe ich gesagt, Gas geben Nummer eins. Die zweite große Gefahr sind unrealistische Visionen. Man entwickelt einfach Ideen, die man dann nicht wirklich abcheckt und man hält sich für wichtiger, als man ist. Meine Damen und Herren, prüfen Sie bitte Ihre Innovationen auf Herz und Nieren. Schauen Sie sich das an. Wir haben dazu einen Innovationstrichter entwickelt. Ich zeige Ihnen den nur kurz. Ein Innovationstrichter jetzt für die Hotellerie. Dadurch, dass Sie ja überwiegend nicht aus der Hotellerie sind, kann ich das nur kurz erwähnen. In diesen Innovationstrichter stellen wir dann fünf wichtige Fragen zur Bewertung einer Idee. Erstens, passt die Idee zum Unternehmen? In Familienbetrieben müsste man sagen, passt die Idee überhaupt zu mir? Stehe ich dahinter? Zweitens, bringt die Idee wirklich ein neues Buchungsargument? Oder man könnte sagen, bringt die Idee wirklich ein neues Verkaufsargument? Drittens, schaffen wir diese Innovation überhaupt wirtschaftlich? Ist sie wirtschaftlich sinnvoll? Rechnet sie sich? Viertens, packen wir die überhaupt organisatorisch? Viele Ideen, die packen wir nicht organisatorisch. Und fünftens, wie innovativ ist das wirklich? Abchecken mit der Konkurrenz. Und das kann man dann bewerten in einem Innovationstrichter. Wenn Sie das interessiert, bitte schön, geben Sie mir Ihre Karten, e-mail Ihnen das gerne zu. Es ist kein Geheimnis. Wir haben es auch über die Österreichische Hoteliervereinigung publiziert. Und jetzt zum Abschluss muss ich Ihnen noch eine Geschichte erzählen zum Drüberstreuen. Sie sehen dort ein Pissoir und in dem Pissoir ist eine künstliche Fliege aus Plastik. Und die Geschichte, die wirklich war, die hat begonnen am Flughafen in Amsterdam. Der Amsterdamer Flughafendirektor ist immer konfrontiert gewesen mit sehr hohen Reinigungskosten in den männlichen Toiletten. Warum die Männer daneben pinkeln, ich weiß es nicht, aber das ist ein Faktum. Und was hat er gemacht? Er hat sich Plastikfliegen gekauft, hat die hineingeklebt in die Bissmuscheln und siehe da, die Reinigungskosten sind um 20% gesunken. Meine Damen und Herren, was lernen wir daraus? Männer brauchen Ziele. Und jetzt können wir gleich was dazu lernen. Wie müssen die Ziele sein? Die Ziele müssen erstens einmal sichtbar sein. Oder anders gesagt, sie müssen kommuniziert werden. Wenn die Leute nicht wissen, welche Ziele sie haben, werden sie es nicht treffen. Zweitens, was noch? Ziel muss erreichbar sein. Wenn Sie die Fliege am Plafond kleben, das Ziel muss erreichbar sein. Und drittens, es muss schon noch etwas sein. Es muss herausfordernd sein. Und wenn Sie jetzt aus diesem Abend nichts anderes mitnehmen, als zu überlegen, innovative Ziele, wie müssen die sein? Sie müssen erstens einmal kommuniziert werden, also sichtbar sein, zweitens erreichbar sein und drittens herausfordernd. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen vielmals.
Besten Dank, Herr Kohl, für Ihren sehr erfrischenden Vortrag. Ich nehme an, jetzt gibt es jede Menge Fragen. Wir haben auch ein zweites Mikrofon vorbereitet, um zu Ihnen zu kommen. Wo sind die erhobenen Hände? Sonst mache ich die Einstiegsfrage, wenn nichts kommt. Sie haben vorher gesagt, die Kunden wünschen sich Innovationen. Aber es gibt doch so viele, die über jede Veränderung erschrecken. Wie erleben Sie das in der Branche des Tourismus?
Ja, da muss man aufpassen. Bei Kundenbefragungen kommt immer wieder durch, nur keine Veränderungen. Und das wird dann oft bestätigt durch Gästebefragungen oder Kundenbefragungen, was dann heißt, Kundenzufriedenheit 95%. Wunderbar. Wenn Sie aber hineinschauen in die 95%, dann merken Sie, dass es gibt ja verschiedene Arten von Zufriedenen. Das sind einmal diese konservativ Zufriedenen, die sagen, es soll sich nichts ändern. Das ist maximal ein Drittel der Zufriedenen. Dann gibt es ein Drittel, die sagen, du, Veränderungen wären schon gut. Und das letzte Drittel, und das ist das Wichtigste, die sagen, wenn sich bei dir nichts mehr ändert, bin ich weg. Und das Problem, das wir haben, die Kunden beschweren sich ja nicht, sondern sie kommen einfach nicht mehr. Und würden die mehr sagen, ja, dann hätten wir es eh leichter. Aber bitte lassen Sie sich nicht täuschen durch dieses Zufriedenheitsgelaber, weil unter den Zufriedenen sind so viele potenzielle Unzufriedene, wenn sich nichts mehr verändert.
Vielleicht gerade eine Anschlussfrage. Wie erleben Sie das in der Beratung, dieser Generationenkonflikt? Alt, jung, alt vielleicht eher beharrend, Jungen, wie Sie es erzählt haben, wollen Innovationen durchsetzen. Wie gehen Sie da mit den Familien zum Beispiel um?
Das ist sicher ein großes Thema, weil die Jungen haben natürlich jetzt naturgemäß, wenn sie von der Welt zurückkommen oder von den Schulen kommen, immer sehr, sehr viele neue Ideen. Wir versuchen das in sogenannten Familienstrategieklausuren zu klären, wo alt und jung zusammengebracht wird und wo wir in einer Art Schleife dann arbeiten und zuerst einmal den Jungen die Möglichkeit geben, die Eltern zu loben. Das ist auch wichtig. Wertschätzung den Eltern gegenüber ist wichtig. Und wenn einmal diese Wertschätzung drüber gekommen ist, ja, und immerhin waren das die Pioniere sehr oft, die haben sehr viel aufgebaut, erst dann leiten wir dann über auf die neuen Ideen und dann sind aber auch die Senioren oft empfänglicher für neue Ideen, wenn sie vorher die Wertschätzung bekommen haben. Andererseits muss man einfach als Senior aufpassen, dass man nicht die neuen Ideen schnell einmal mit seinen Erfahrungsschatz abwirkt. Und vielleicht auch manchen die Chance gibt, wieder besseres Wissens einmal einen Fehler machen zu können. Wenn ich heute keinen Fehler machen kann, dann wird sich nichts bewegen.
Im Dienstleistungsbereich haben wir alle unsere Erfahrungen und sind alle gefragt. Bitte, die erste Frage, zweite Reihe.
Eva Häfele, Herr Kohl, ich hätte eine Frage und zwar, Sie haben sehr gut dargestellt, dass eigentlich Innovation nicht nur in einem Bereich passieren kann, also dass man nicht nur ein neues Produkt hinstellt oder noch einmal ein neues asiatisches Teehaus baut, so wie das in der Duracher Höhe der Fall war, sondern dass das wirklich im ganzen Unternehmen eigentlich Innovationen stattfinden muss. Also im Bereich der Mitarbeiter, Ausbildung, in den Bewerbungen, Wie kann man das wirklich in einem Hotel kommunizieren? Also das eine sieht der Gast, das andere sieht er nicht unmittelbar, aber er hat natürlich die Folgen, die positiven Effekte davon. Wie arbeiten Sie da in der Hotellerie, dass sozusagen die Innovation wirklich von außen nach innen, von oben nach unten und von innen nach außen geht?
Also Innovation ist ja im Grunde einmal eine Einstellungssache und die muss einmal von den Führungskräften her wirklich gelebt werden. Das muss man spüren. Wenn die Mitarbeiter spüren, dass der Chef neue Ideen forciert, belebt, unterstützt, dann wird automatisch eine Innovationskultur entstehen, die sonst nicht der Fall ist. Aber wie gehen wir damit um? Das war die Frage. Wenn wir Ideen entwickeln, dann teilen wir sie immer einmal grundsätzlich in zwei Ideen ein und sagen, gästewirksame, also kundenwirksame Ideen und sozusagen strukturbezogene Ideen. Also was ist sozusagen onstage und was ist offstage. Ja? Und da ist schon einmal spannend, weil dann kommt oft heraus, hoppsala, wir haben überwiegend eigentlich Ideen, nur die kundenwirksam sind. Was ist mit den anderen Dingen hinter der Bühne? Dort müssen wir genauso Ideen einbringen für die Mitarbeiter, für die Abläufe und so weiter. Also wir teilen das einmal grundsätzlich so ein und dann schauen wir, dass wir in allen Bereichen an den Schrauben drehen. Entscheidend ist ja zum Beispiel, wie bringe ich gute Ideen von den Gästen oder von den Mitarbeitern, wie bringe ich die in so einen Innovationsprozess ein? Also zum Beispiel, das Thema Beschwerden ist ein Riesenthema, oder? Wie schaffe ich es, dass eine Reklamation eines Gastes im Restaurant, da bleiben wir jetzt einmal im Hotel, dann wirklich auch sozusagen bei den Führungskräften landet? Und das schaffen sie nur, wenn sie offen sind für Kritik. Und sich selbst gegenüber nämlich auch. Wenn Sie sich überlegen, viele Hotels scheuen sich ja Mitarbeiterbefragungen zu machen, aus dem einfachen Grund, weil sie sagen, na, bevor die mich kritisieren, schauen wir einmal an, was wir da tun. Ja? Also wenn Sie selber nicht offen sind für Kritik, dann werden Sie auch keine Kritik von den anderen kriegen. Diese Offenheit ist einmal die Grundvoraussetzung. Und dann muss man schauen, wir machen es in diesen Meetings, in den Mitarbeiter-Meetings. Und da gibt es eine Standardfrage, Feedback von Gästen oder Feedback von Kunden. Machen wir übrigens auch. Wir machen jeden Montag ein Meeting von 8 bis 12, wo alle da sind. In unserem Ritual ist ein Punkt immer drinnen, Feedback von Kunden. Und da wird ganz offen darüber geredet. Wenn ein Berater bei uns einen Fehler macht, wird das in der Runde diskutiert. Aber nicht mit Schuldzuweisungen, sondern okay, was ist passiert, was können wir tun, das nächste Mal, dass es nicht mehr passiert. Und oft daraus entstehen sogar viele neue Ideen.
Weitere Fragen aus dem Publikum? Wo sind die erhobenen Hände? Bitte ganz nach hinten.
Herr Dr. Kohli hätte eine Frage. Ich bin so ein Typ, ich habe gewisse Zeit immer so richtige Ideenschub. Ich bin in der Hotellerie tätig. Jetzt ist es so, im Alltag, im täglichen Alltag, sammle ich die Ideen, dann bespreche ich es mit meinen leitenden Mitarbeitern. Nur bei uns passiert es so oft, dass es im alltäglichen Leben untergeht, dass die Zeit nicht dafür vorhanden ist, dass teilweise das Geld nicht kurzfristig vorhanden ist und den vergisst man dann mit der Zeit. Der Alltag holt einem immer wieder ein. Wie kann man ein bisschen die Langfristigkeit steuern, dass der Mitarbeiter ein bisschen mehr die Wertschätzungsgefühl kriegt, dass vielleicht manche Ideen nicht sofort umgesetzt werden können, aber dass man die ein bisschen stapeln kann und vielleicht in einer gewissen Zeit umsetzen kann.
Ja, also der Alltag erschlägt immer die Fantasie. Ja? Sie gehen in ein Seminar und dann nehmen Sie sich viel vor und dann kommen Sie nach Hause und innerhalb kürzester Zeit hat sich der Alltag wieder eingeholt und das Ganze geht unter. Ich sage Ihnen das jetzt einmal, wie wir das machen und dann, wie wir das auch in der Hotellerie empfehlen. Also wir sind davon überzeugt und bei uns ist ja der Alltag auch ziemlich stressig. Da ist kein Platz jetzt für Neuentwicklungen und so weiter. Wir machen es in zwei Dingen. Erstens gibt es bei uns 2 Produktentwicklungstage pro Jahr. Für jeden Bereich. So wie das Hotel Hochschober das macht, mit einem 2-tägigen Brainstorming einmal im Jahr. Das ist eine Investition, weil das kostet Geld. Wir machen das auch. Und das Zweite, immer wieder in den Meetings. Wir müssen schauen, dass wir in den Mitarbeiterbesprechungen, in den laufenden Mitarbeiterbesprechungen, das hochhalten oder weiterentwickeln, was wir wollen. Anders wird es nicht gehen. Also zum Beispiel, wir haben uns bezieht, das machen wir in der Hotellerie ganz gleich, laufende Mitarbeiterbesprechungen sind in den wenigsten Hotels Usus. Obwohl gerade dort genau das passieren kann. Nämlich zum Beispiel das Feedback von Kunden, das Arbeiten an neuen Ideen, das Sammeln von Ideen. Vielleicht, jetzt, ich sage es Ihnen auch, wie wir das machen. Bei uns gibt es in jeder Teambesprechung die Qualitätsfrage der Woche. Da schlagt unser Qualitätsbeauftragter das Qualitätshandbuch aus, liest einen Standard vor, den wir so leben wollen. Und dann fragt er, leben wir den? Zum Beispiel Pünktlichkeit oder was auch immer jetzt. Und fragt die Runde, leben wir das? Und dann sagen sie, naja, und so. Ja, es geht ja im Grunde um die Erinnerung. Dann, wie können wir das verbessern? Die nächste Frage. Und so halten wir eigentlich sozusagen ein bestimmtes Bewusstsein immer wieder auf Trab. Denn eins ist klar, wir sind alles nur Menschen. Und wir brauchen ständig irgendwie den Tritt in den Hintern. Es ist eigentlich wie beim Qualitätsmanagement, ist es mit den Innovationen das Gleiche. Es ist im Grunde eine Eselsarbeit, die nie aufhört. Und die kann man nur am Leben erhalten, meiner Meinung nach, durch gezielte Produktentwicklungstage pro Jahr und durch das ständige Aufkochen in den Mitarbeiterbesprechungen. Ich hoffe, das war ausreichend für Sie.
Weitere Fragen? Keine mehr? Ja, dann gibt es aber noch die Möglichkeit, natürlich im persönlichen Gespräch nachher mit Ihnen den einen oder anderen Gedanken zu vertiefen. Herr Kohl, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Es war unglaublich erfrischend und spannend. Und ich glaube, jeder von uns kann mitfühlen, weil jeder ist auch Gast und im Dienstleistungsbereich sind wir alle Kunden. Recht herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ja, und sehr geehrte Damen und Herren, ich danke auch Ihnen für Ihr Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie hier sind. Wir laden Sie nämlich jetzt noch ein zu Getränken und Snacks. Bleiben Sie noch hier, genießen Sie den Abend. Und ich kann Ihnen eines schon versprechen, die nächste Innovation Night wird es im Juni geben. Einladungen erfolgen rechtzeitig. Wir freuen uns schon auf Sie. Einen schönen Abend.